Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.
Am 5. November wird in den USA gewählt. Seit Mitte Juli die K-Hive-Welle angerollt ist, beobachtet das Team der Schweizer Agentur Bernet Relations ihre Dynamik. Für unsere neue Podcast-Folge sprechen wir mit Bernet Co-CEO Dominik Allemann über die K-Hive-Community, aber auch über den Präsidentschaftswahlkampf im Allgemeinen. Hallo Dominik, schön, dass du unser Gast bist und dir Zeit genommen hast, wo du doch im Urlaub bist.
Ja, hallo Nicole, danke vielmals, dass ihr mich eingeladen habt. Ich sehe da gerade aus wie in Kalifornien aus, bei mir an der italienischen Küste. Und die Frage, warum wir überhaupt diesen Präsidentschaftszirkus verfolgen als Beratungsunternehmen im Bereich Unternehmens- und Organisationskommunikation, ist ganz einfach. Wir machen das nicht zum ersten Mal dieses Jahr, sondern schon seit Mitte der Nullerjahre, als die ganze Social-Media-Welle-Entwicklung gestartet hat. Und weil wir gemerkt haben, wir können unglaublich viel lernen, sowieso immer von den Amerikanern, was Technologie und Kommunikation betrifft, wenn es darum geht, große Kampagnen zu führen. Und diese Inspiration, die finden wir unglaublich wichtig und darum beobachten wir das.
Du hast es gerade schon angedeutet, ihr verfolgt den US-Wahlkampf immer sehr genau, auch schon sehr lange. Wie ist denn im aktuellen Wahlkampf das Team von der demokratischen Kandidatin Kamala Harris aufgestellt? Welcher Ansatz wird hier verfolgt?
Spannend ist, dass wir zwei sehr unterschiedliche Kandidatinnen haben und die natürlich auch Teams und Crews um sich herumscharen, die man auch nachher deutlich in der Kommunikation spürt. Dann gibt es noch eine große Unterscheidung, die ist, was machen diese Leaders als Persönlichkeiten selber, also als Kamala Harris oder als Donald Trump. Bei ihm wissen wir seit mittlerweile fast 10 Jahren, wie er sich online und auch offline verhält. Und das ist halt ja eine sehr spezielle Prägung. Das ist auch sehr schlecht kontrollierbar für einen Wahlkampf oder Kommunikationsteam. Auf der anderen Seite eine Persönlichkeit wie Harris, die sehr erfrischend, sehr anders auftritt, aber auch eine starke Persönlichkeit ist und diese auch ins Zentrum stellt, aber auf eine komplett andere Art als ihr Gegenspieler. Wie ist sie aufgestellt? Sie hat ein sehr junges Online-Team um sich geschart, die das sehr erfolgreich macht. Sie haben einige klassische Kanäle aufgebaut. Also bei beiden Kandidaten können wir von einem starken Online-Auftritt als Webseite im Kern ausgehen, wobei die auch komplett verschieden aufgestellt sind. Und dann haben sie quasi die Verstärker und die Kanäle nach außen, die Dialogkanäle aufgebaut. Die da sind natürlich die großen drei, Facebook, Insta. Und wo sich große Unterschiede ergeben, sind bei Twitter X. Da ist natürlich Trumps Superwaffe gewesen in den letzten 8, 9 Jahren. Er hat sie behalten, natürlich mit der Entwicklung Musk etc. hat es noch an Stärke gewonnen. Und interessanterweise nutzt er es immer noch ziemlich gleich wie eigentlich in den letzten vergangenen Jahren. Womit er aber bei großen Wählerkreisen nicht mehr unbedingt punktet, sondern und Harris hat auf der anderen Seite auch einen Kanal als Vice President, als amtierende Vizepräsidentin und einen als Kandidatin. Das sind natürlich zwei Welten, die sich ein bisschen beißen können. Das weiß man, kennt man übrigens auch in der Politik in Deutschland und Europa, dass es immer ein bisschen eine Reibungsfläche ist, wo ist die Persönlichkeit als Mensch im Wahlkampf und wo ist sie in ihrer jetzigen Funktion beispielsweise, wo ist sie als Präsidentin, Vizepräsidentin, CEO, was auch immer. Das sind immer so die zwei Ebenen, die sich sehr reiben können. Aber das Harris-Team macht das perfekt. Was sie auch unglaublich stark machen, ich habe mich ganz am Anfang der K-Hive-Bewegung sofort auf allen Newsletters angemeldet, um zu sehen, wie sich das entwickelt. Das kann ich nur so halb empfehlen, weil da wird man wirklich zugedonnert mit E-Mails, also mehrere E-Mails pro Tag. Es sind zum Teil mehrere E-Mails pro Stunde, wenn zum Beispiel ein TV-Duell ist beim Vice-Vizepräsident-Kandidaten Tim Walz, waren es mehrere E-Mails, Donate Now. Und es geht immer um eine Call to Action, und zwar in zwei Richtungen. Engagement, sich engagieren, sich vernetzen, sich treffen irgendwo, also wirklich offline, oder sofort Donations, Spenden. Und da weiß man ja, dass dieses Fundraising von Harris Walz sehr, sehr erfolgreich ist. Und das wundert mich nicht bei dieser Penetration von E-Mail-Newslettern. Also das ist wahnsinnig stark. Und es gibt noch einen spannenden Unterschied. Ich könnte jetzt noch Dutzende aufzählen. Ich versuche mich zu fokussieren, weil es so viel gibt. Harris setzt sehr stark auch auf YouTube, auf Bewegtbild logischerweise. Und Trump hat noch einen, das ist ein spannender, kleiner Unterschied, engagiert sich bei Rumble, einer Plattform, die wir bei uns in Europa praktisch gar nicht wahrgenommen haben, die so, ich sag's jetzt mal diplomatisch, ein bisschen für politische Randgruppen stark ist. Er engagiert sich dort und hat einige, glaube ich, sind nur 100.000 Followers. Da sieht man so einen Unterschied, wo sie sich positionieren, das ist noch spannend. Ein letzter, vielleicht noch spannender Aspekt ist TikTok, der aber viel aussagt über die beiden Kampagnen. Harris hat sich sehr früh bei TikTok engagiert und auch sehr erfolgreich Memes platziert. Den Coconut Tree kennt man vielleicht hier auch. Dieses Zitat von Harris Mutter, wo sie sagt, du glaubst wohl, du seist aus der Kokospalme gefallen. Heißt, es hat alles einen Hintergrund, eine Geschichte, die müssen wir hinter uns lassen. Das hat auch eine politische Message drin. Und diese Coconut Nut Tree Meme, das ging um ganz USA und war mit Auslöser der K-Health-Welle. Trump vielleicht noch auf der anderen Seite bei TikTok hat ja in diesem Frühling noch versucht, TikTok zu bannen oder sogar zu verbieten. Und dann hat er politisch, also regulatorisch, diesen widersprochen, und zwar erst als diese ganze Biden-Harris-Wechselgeschichte kam, hat er wohl gemerkt, dass er vielleicht doch TikTok noch braucht für jüngere Wählerschichten und hat sich dann erst dann wieder angemeldet und ist jetzt wieder aktiv, allerdings mit weniger Engagement und weniger Feedbacks, weniger Followers als bei Harris. Also das sind auch so Indikatoren, die sehr spannend sind.
Jetzt hast du mir schon so viele Stichwörter geliefert. Ich bin bei der Recherche auf das Bernet-YouTube-Orakel gestoßen. Kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Wir haben versucht, das war im Wahlkampf für Barack Obama 2007, 2008, haben wir versucht herauszufinden, was könnte auf einen Sieg von Obama hindeuten und haben damals, wir erinnern uns, YouTube war noch in seinen Anfängen, Facebook war schon in den USA schon sehr groß, auch bei uns damals schon mit, glaube ich, über 3 Millionen NutzerInnen, aber das waren so die zwei ganz Großen und dann haben wir eine Gegenüberstellung gemacht, McCain, Barack Obama und das war so deutlich, mehr Klicks, also Views und Followers für den Kanal, dass man sagen konnte, das Engagement für Obama ist so viel höher. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass das nicht unbedingt Stammwähler sind von den Demokraten oder den Republikanern, sondern dass es jüngere Neuwählerinnen sein könnten, auch aus Regionen und aus Bevölkerungsschichten, die noch unentschlossen sind oder die man allenfalls zu Wechselwählern machen könnte. Man weiß ja, ich bin kein Politologe, aber so viel weiß ich und habe ich gelernt, dass Wechselwähler zu gewinnen A sehr wichtig und B sehr schwierig ist oder fast unmöglich. Einen Redneck zu gewinnen aus dem Midwest zu den Demokraten zu überzeugen, das ist sehr, sehr schwierig. Aber Nichtwähler oder Wählerschichten aus Bevölkerungskreisen, die noch nicht so treue Wähler sind, die überhaupt an die Urne gehen, zu Engagement zu bringen, überhaupt an die Urne zu gehen, das ist jetzt eines der großen Ziele. Und um diese Stimmen geht es am Schluss.
Habt ihr denn für den aktuellen Wahlkampf auch schon das YouTube-Orakel befragt?
Genau, wir haben uns überlegt, dass wir dass das nicht mehr reicht heute, das YouTube-Orakel, sondern dass wir das ausbauen müssen und die Kanäle ganzheitliche, holistische Übersicht haben über die Online-Welt der beiden Kandidaten. Und dort sieht man auch deutlich, dass eben genau jene Wählerschichten wahrscheinlich aktiver bei Harris gepflegt werden. Und da geht es in Richtung von einer Strategie, die ich für unterschätzt halte, und zwar nicht nur in der politischen Kommunikation, sondern auch in der Organisations- und Unternehmenskommunikation, das Community-Verständnis. Und da greift eben auch dieses K-Hive-Phänomen, auf das wir vielleicht auch noch zurückkommen, dass man ein besseres Verständnis kriegt von der Community, mit der man Dialog pflegt oder die man anspricht, also nicht mehr weit über das althergebrachte Zielgruppenverständnis hinaus ein Verständnis weckt bei sich selber in den Communication Hubs, Newsrooms dieser Welt und diese dann bespielt. Und da, glaube ich, ist das Team Harris dem Team Trump deutlich voraus. Und darum würde ich heute ein sehr nettes Nachtessen darauf wetten, dass sie gewinnt.
Du hattest außerdem schon TikTok angesprochen. TikTok ist ja besonders bei den jüngeren Menschen sehr beliebt, auch in den USA, und bietet damit natürlich die Möglichkeit, viele JungwählerInnen zu erreichen. Kamala Harris ist da bereits schon länger vertreten. Seit Juni dieses Jahres ist auch Donald Trump bei TikTok und dort tatsächlich sehr erfolgreich. Was die Followerzahlen angeht, hat er Kamala Harris bereits deutlich überflügelt. Welche Bedeutung kommt denn dieser Kurzvideo-Plattform speziell im Wahlkampf zu?
Ich denke, wie auch in anderen Bereichen, nicht nur in den US-Wahlen, ist es eine sehr temporeiche und unterhaltungsdichte Plattform, wo man mit Emotionen ein Engagement herbeiführen kann oder ein Verhalten, also wirklich eine Action, wie wir es uns ja auch wünschen in der Kommunikation, das sehr stark ist. Wie nachhaltig es ist, ist die andere Frage, aber das bespielt Harris ja eben auch sehr gut, dass sie hat ja verschiedene Memes und sind schon bereits verschiedene Klassiker. Den Coconut Tree haben wir erwähnt. Es gibt auch noch andere, wo es um Frauenrechte geht, um eine ganz klare politische Abgrenzung zu Trump. Und da hat sie bereits einige Klassiker geschaffen. Und das ist sehr schnell. Nachhaltigkeit wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber wenn es ihr gelingt, diese Schichten, jüngere, andere zu aktivieren, könnten das die paar tausend Stimmen sein und Schlüsselwahlmänner, die am Schluss entscheidend sind. Ein wesentlicher Unterschied übrigens noch von beiden Kampagnen ist, das hat mich sehr erstaunt, bei Kamala Harris, also sieht man auch auf der Webseite sehr, sehr gut, gibt es praktisch keine politischen Statements, Programme zu finden. Und sie hält sich auch sehr zurück. Das könnte noch eine Chance sein für die verbleibenden Wochen, was auf den anderen Kanälen mit politischen Aussagen, dabei hätte sie ja Programme durchaus und auch Abgrenzungen zu Trump, wohingegen Trump auf der Website sehr prominent, sehr weit vorne seine Programme hat, auch die Programme der konservativen Make America Great Again Community, die sind alle sehr mit ein, zwei Klicks erreichbar und die spielt er sehr, sehr viel deutlicher als Harris. Da hält er sich sicher die Stammwähler fit, aber neue wird er damit wohl kaum kriegen.
Jetzt ist im Sommer unter dem Hashtag KHIVE eine offenbar nachhaltig starke digitale Unterstützungswelle für Kamala Harris angerollt. Die Bewegung hat offiziell nichts mit der Wahlkampfkampagne der Demokraten zu tun. Wie wichtig ist sie denn dennoch für deren Wahlkampf?
Wie wichtig KHIVE für den Wahlkampf von Harris ist, zeigt ja nur schon, dass wir als Kommunikationsspezialisten in Europa darauf aufmerksam wurden. Im Juli, noch vor der Änderung der Kandidaten bei den Demokraten, kam KHIVE auf und zwar wieder auf. KHIVE ist kein neues Phänomen. Es ist geboren, glaube ich, in 2017, was man nachlesen kann, bereits beim ersten Wahlkampf und hat sich gehalten und sind lange im Untergrund. Im Verborgenen wachsen sie aber, gewinnen sie an Stärke, und plötzlich tauchen sie auf und können etwas ausrichten. Ich würde jetzt sagen, im Falle von KHIVE als Wahlprogramm und als Wahlkraft für Harris etwas sehr Überraschendes, sehr Plötzliches. Und mit dieser ganzen Energie wurde die ganze Community überhaupt erst nochmals zusammengeführt. Das ist ja auch das Schöne an einem Hashtag, dass diese Klammerfunktion oder diese Community-Funktion mit einem Wort, mit einem Ausspruch, man kann es dann nachher auch ergänzen mit Slogans oder Claims, wie zum Beispiel When we fight, we win. Das gibt eine Identität und diese Identitätssuche ist bei einem Wahlkampf unglaublich wichtig, um die Community zu stärken, aufzubauen und nachher zu pflegen, zu bewirtschaften. Und ich denke, KHIVE könnte der Anfang überhaupt der ganzen Kraft gewesen sein. Und wenn wir in 5, 10 Jahren darauf zurückblicken, werden wir sicher sagen, ja, damals im Juli hat das gestartet, dann nochmal einen Schub gegeben. Und sie konnten quasi, das kann man wieder wie eine Welle verstehen, diese Kraft behalten, bis dann das endgültige Resultat sich zeigen wird.
Kannst du uns nochmal die Treiber der KHIVE-Community zusammenfassen?
Was die Treiber der KHIVE-Community ausmacht, ist, dass sie sehr dezentral sind. Es gibt keine zentrale Kraft oder Figur, die das gegründet hat. Und das ist genau eine der Stärken von dieser Community, dass sie sehr dispers ist. Es gibt wenige oder Menschen, die als KHIVE-Gründer 2017 benannt sind. Aber die Treiber davon, die sind dezentral, das sind verschiedene. Ich würde sie ganz klar in der afroamerikanischen Szene vermuten, also in der nicht weißen, nicht republikanische alte Männer, sondern afroamerikanisch, Hispanics, Latins. Die Frauenbewegung ist sehr stark. Es gibt auch verschiedene KHIVE-Clubs in Vororten von großen Agglomerationen, von jungen Müttern beispielsweise, die sich zusammenschließen unter dem Hashtag und sagen, wir unterstützen die Kampagne, wir machen Events, wir verteilen Flyers, wir gehen auf Donation-Tours. Das sind sehr dezentrale Kräfte in den großen Agglomerationen und das finde ich sehr spannend. Aber das ist nicht organisiert oder ganz, ganz low-level organisiert. Das heißt auch, es ist sehr niederschwellig, sehr einfach zugänglich, aber mit einem sehr großen Community-Potenzial.
Jetzt gibt es ja noch einen anderen Aspekt, der aus dem US-Wahlkampf nicht wegzudenken ist, denn viele bekannte Persönlichkeiten positionieren sich klar für einen Kandidaten, eine Kandidatin. Mit Elon Musk und Taylor Swift seien an dieser Stelle mal nur zwei Beispiele genannt. Welche Rolle spielen denn Prominente im US-Wahlkampf, auch in ihrer Social-Media-Kommunikation rundherum?
Genau, im Gesamtüberblick der beiden Online-Welten wäre das auch noch ein sehr großer Unterschied, dass sich das Team Harris sehr, sehr intensiv bemüht, um Persönlichkeiten zu gewinnen. Und zwar nicht nur Top-Persönlichkeiten, sage ich mal, von der Reichweite her wie Swift, sondern auch so Micro-Influencer. Ich empfehle da mal die Webseite zu besuchen, ist ein tolles Lehrstück. Da gibt es Entry-Formulare, wo man sich anmelden kann als Micro-Influencer für Events, um Material zu bekommen, um direkt persönliche Treffen zu kommen mit den Kandidaten, Waltz und Harris. Und so erweitern sie die, ich sage jetzt mal, Influencer-Gemeinschaft und haben natürlich eine unglaubliche Reichweite durch Micro-Influencer. Und die Top-Persönlichkeiten, die sind sowieso schon gesetzt. Also es gibt eine Community, Swift ist eine, die hat sich auch schon einen Monat oder sogar Jahre jetzt für eine Farbe Blau und Rot entschieden. Von anderen weiß man es ja schon seit vielen Jahren. Ich nenne Springsteen beispielsweise, der schon auch bei der Inauguration von Biden ja gespielt hat etc. Da weiß man und da orientiert sich eine große Community. Es gab ja auch viele Beispiele jetzt von Musikern, die sich rechtlich dafür eingesetzt haben, dass ihre Musik nicht missbraucht wird für große Events. Born in the USA beispielsweise wurde ja von den Republikanern viele Jahre gebraucht. Das wurde von den gewissen Acts wurde das rechtlich verfolgt. Und das sind alles so kleine Kräfte, die da mitschwimmen und Statements, die dann im richtigen Zeitpunkt auch noch entscheidend sind. Man muss übrigens noch betonen, dass es überhaupt nicht so ist, dass Harris jetzt die komplette Unterstützung beispielsweise aus der Hip-Hop-Welt bekommt. Es gibt ja verschiedene Beispiele von bekannten Hip-Hop-Acts, die sich mit Trump-Songs positioniert haben, die das so das Bad-Guy-Image von Trump irgendwie cool finden oder in ihren Lyrics irgendwie zelebrieren. Da gibt es beide Kräfte. Das ist nicht einfach so ein simples Schwarz-Weiß-Denken, das ist ein bisschen mehr. Es gibt sehr viele Grautöne, aber immer wieder einzelne Stimmen, die natürlich rausstechen und die zur richtigen Zeit eine Kraft entwickeln können, wie nach dem letzten TV-Duell Taylor Swift. Das war eine unglaublich wichtige Kraft für die Harris-Kampagne.
Dominik, du hast uns das alles so schön dargestellt. Was können wir denn aus dem US-Wahlkampf jetzt rausziehen für unsere Kommunikationsrealitäten hier, für unsere tägliche Arbeit?
Ich denke, es gibt wirklich einfache Punkte, die wir lernen können und immer wieder uns bewusst machen müssen. Ganz zuerst ist es ein Verständnis haben für die Community, die wir ansprechen. Das ist ja super spannend, dieses Mapping, das man bei einer US-Wahl machen kann. Also dort ist es ein geografisches Mapping, ein soziodemografisches Mapping, aber überhaupt ein Verständnis zu kriegen, wir haben hier eine Community, mit der wir interagieren, die wir aktivieren können. Und das finde ich, dieses kampagnenmäßige Denken, das können wir und werden wir immer mehr in unsere Kommunikation einbeziehen. Dann zum Zweiten, nach dem Community-Denken sicher auch das Botschaften denken, was ist der Kern unserer Botschaft, wie bauen wir das ganze Haus darum auf. Ich denke, das ist jetzt bei diesen zwei Kandidaten sehr unterschiedlich gehandhabt, wie ich es erklärt habe. Bei Harris geht es viel mehr um den Menschen, Harris selber, um sie als Person mit ihrer positiven, lebensbejahenden und vorwärts schauenden Art und nicht den anderen fertig machen, sondern etwas Gutes schaffen, etwas Neues schaffen. Und das ganze Themenhaus von Trump ist, wir sind starr, wir schützen uns gegen anderes, make America great again mit diesen ganzen konservativen Programmen, ist eine ganz andere Kraft. Und sie hat den Fokus voll von dem abgewendet und gesagt, eine neue Kraft, eine Wiedergeburt, eine gewinnende, positive Kraft. Und das macht sie sehr, sehr clever. Da können wir sehr viel lernen im Sinne vom Themenhaus und vom Messaging. Und zum Dritten ist sicher auch die ganze Übersicht zu kriegen über die ganze Online-Welt, vom eigenbetriebenen Owned über das Engagement kriegen. Das finde ich, also das ganze Newsletter-Wesen von Harris ist zwar sehr aggressiv, aber auch sehr spannend, wie das zu konkreten Handlungen führt.
Kann ich dir zum Schluss unseres Gespräches noch einen persönlichen Tipp abbringen? Was meinst du, wer macht im November das Rennen?
Ja, ich würde definitiv, wenn Kamala Harris das Wettrennen nicht gewinnt, würde ich wirklich ein sehr nettes Abendessen hier aussprechen. Das könnte man als verlosen oder so. Also ich bin sehr, sehr überzeugt, dass sie gewinnen wird.
sind die Daumen auf jeden Fall in Europa, glaube ich, sehr festgedrückt dafür. Dominik, hab ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir in deinem Urlaub Zeit genommen hast, um mit uns über den US-Wahlkampf zu sprechen. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht und wünsche dir noch ganz viel Spaß in Italien. Genieß die Sonne.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.